Das also ist des Pudels Kern. Jenem Podcast der großen und manchmal kleinen Themen. Wie gewohnt kommen Leo, Marco und Philipp auch heute wieder am runden Tisch zusammen und diskutieren über Politik, Wirtschaft und alle Fragen, die euch und uns bewegen. Viel Spaß bei diesem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Des Pudels Kern. Mein Name ist Philipp Greiter und ich begrüße euch aus Oxford und heute sprechen wir über ein grünes, aber doch sehr wirtschaftsnahes Thema und zwar die grüne Transformation innerhalb unseres Landes.
Ja, auch ein Good Evening meinerseits. Grün geht es heute zur Sache, allerdings geht es nicht um die Farbe, sondern es geht um grüne Transformation, Energie und worum es ums Klima geht. Marco Zokic mein Name und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, und auch ein Buonasera von mir, Leo Mengel, mein Name. Und wir steigen gleich ein, und zwar ins Jahr 1980. Da ist an der University of Illinois in der Nähe von Chicago eine Art akademisches Wetten, das passiert. Eine der berühmtesten Wetten der Wissenschaftsgeschichte zwischen dem deutschen Biologen und späterem Nobelpreisträger Paul Ehrlich und dem Ökonomen Julian Simon, ein Amerikaner. Und zwar haben die beiden gewettet, wie sich quasi der Kurs von Ressourcen entwickelt innerhalb der nächsten 10 Jahre. Paul Ehrlich hat gesagt, dass die Ressourcen quasi durch das rasche und wachsende Bevölkerungswachstum quasi immer knapper werden und dadurch der Preis in die Höhe geht. Julian Simon im Gegenzug hat gesagt, naja, die Menschheit werden im Prinzip die Mineralien nie so richtig ausgehen, weil wenn kurzfristig der Preis mal in die Höhe geht, wird das eben einfach nur die Suche nach neuen Ressourcen und Ressourcenreserven anregen und vor allem auch zu Wegen von mehr sparsamer Nutzung dieser Ressourcen führen. Und dementsprechend ja, würde der Preis eher fallen oder stagnieren über die 10 Jahre. Und so haben sie am 29. September 1980 zusammen einen Warenkorb gekauft mit 5 Commodities, Kupfer, Chrom, Nickel, Zinn und Wolfram, jeweils 200 US-Dollar für jede der 5 Commodities, also jeder hatte einen Gesamteinsatz von 1.000 Euro und die Idee war quasi, wenn am Schluss die Preise steigen, dann wird Simon Ehrlich die Differenz erstatten und andersrum, wenn die Preise fallen, jeweils genau andersrum. Und was ist in diesem Jahrzehnt passiert, von 1980 bis 1990? Naja, die Weltbevölkerung ist um 19% gewachsen. Die Einkommen pro Person sind um 15% gewachsen, aber auch wenn man es jetzt vielleicht vermutet hätte, inflationsbereinigt sind die Preise für die Rohstoffe sogar gefallen in diesen 10 Jahren. Und zwar von 1.000 US-Dollar auf knapp über 400. Wer hätte es gedacht? Tatsächlich, der Biologe Ehrlich hat die Wette verloren und der Ökonom hatte sie gewonnen. Und ja, Ehrlich schickte dann auch wirklich den Scheck von 576 US-Dollar und 7 Cent an Julian Simon. Und ja, eine sehr interessante Story. Zum einen, weil es natürlich so ein bisschen dieses Narrativ widerlegt, dass man doch immer wieder hört, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Natürlich stimmt es unterm Strich, aber zumindest das Preissignal reflektiert das häufig nicht, weil wir doch sehr gut sind, immer wieder neue Ressourcen in Bezug auf Öl oder andere Mineralien zu entdecken. Und tatsächlich auch bis heute, die Preise sind von Rohstoffen nicht so stark gestiegen, wie man das vielleicht vermutet hätte. Und ja, auf der einen Seite ist das natürlich ein Markt à la Friedrich Hayek, also der österreichische Ökonom, der gesagt hat, dass Preissignale quasi die besten Indikatoren sind, wie rar ein bestimmtes Gut ist. Aber heutzutage haben wir häufig ein ganz anderes Problem, und zwar, dass wir bestimmte Märkte, bestimmte Güter eben gerade nicht bepreisen können. Also wir haben keinen Preis für Güter wie zum Beispiel saubere Luft, biologische Vielfalt, Wälder oder generell sauberes Wasser. Und da kommt eben ein Problem dazu, dass letztendlich wir zu viel von diesen Gütern konsumieren und, wie der Ökonom sagt, diese sozialen Kosten, die dadurch entstehen, nicht einpreisen. Aber ja, deswegen, das war natürlich auch eine Anregung für unsere Episode heute. Wir reden heute über grüne Transformation und Energiewirtschaft. Und deswegen meine erste Frage in die Runde: Was hat denn Energie direkt mit grüner Transformation gemeinsam, beziehungsweise warum macht es Sinn, diese beiden Themen in einer Podcast-Episode zu besprechen?
Das ist relativ einfach tatsächlich zu erklären. Also nur kurz zu deiner Geschichte, ich finde nämlich sehr interessant tatsächlich. Dieser Fall der Rohstoffe ist ja sozusagen ein Ausläufer, also 1980, als diese Wette selber veranstaltet wurde, war gerade die Zeit, wo diskutiert wurde, wann denn eigentlich der Höhepunkt von Öl erreicht ist. Das ist nämlich im Zuge des Yom Kippur-Kriegs gab es damals einen massiven Anstieg der Ölpreise. Die etwas älteren Hörerinnen und Hörer können sich vielleicht auch daran noch selber erinnern. Aber tatsächlich hat sich dann im folgenden Jahrzehnt die Lage massiv entspannt, die Preise sind massiv gesunken. Das gilt bis heute als einer der Gründe, wie die Sowjetunion erst recht in die Knie gezwungen wurde. Aber mal sich jetzt mal vom historischen Exkurs zu entfernen, einer der größten Unterschiede in Wahrheit zwischen der modernen Ökonomie, wie wir sie heute kennen, egal wo auf der Welt, im Vergleich zum 16., 17., 18. Jahrhundert ist, dass im Grunde jedes Gut, das einer daheim hat, egal was es ist und wie es ausschaut, in Wahrheit extrem viel Energie in einer Form konsumiert hat. Und das fängt schon damit an, meine Nahrungsmittel, die ich im Kühlschrank stehen habe, werden zum einen vom Strom betrieben, der den Kühlschrank braucht, zum anderen die Lebensmittel, die transportiert werden mussten, das in vielerlei Hinsicht durchaus energieintensiv sein kann. Die Gebäude, in denen diese Produkte erzeugt wurden, sind sehr energieintensiv und so spielt es sich ab im Grunde in allem, was wir so im Laufe des Lebens und des Tages konsumieren. Und darum ist die Frage, wie erzeuge ich Energie, ganz entscheidend, denn wir verbrauchen sehr viel Energie und der Energiemix selber wird auch darüber entscheiden, ob wir dann in der Lage sind, CO2-neutral zu leben, wie es oftmals heißt. Das heißt, die Vorstellung mehr oder weniger, dass die Menge an CO2, die wir ausstoßen, die Natur auch im Gegenzug kompensieren kann. Und da spielt eben Energie in dem Verkehr und vielen anderen Faktoren eine ganz, ganz zentrale, wenn nicht sogar die größte Rolle.
Ja, tatsächlich, da muss ich auch nochmal auf ein kleines Detail verweisen in dieser ganzen Geschichte, und zwar, dass Energie nie verbraucht wird, sondern immer nur gewandelt. Also da ist quasi der alte physikalische Energiehaltungssatz, ich kann nichts verbrennen wirklich, sondern die Energie, die ich irgendwie in meinem Land quasi für die Produktion von Dingen benutze, die wird nur in andere Energieform umgewandelt. Das ist dann meistens Wärme. Und ähnlich verhält es sich auch ein bisschen mit dem von dir angesprochenen Energiemix, Marco. Der ist nämlich gar nicht so einfach zu durchdringen. Ich habe mich heute ein bisschen länger mit verschiedenen Quellen des Statistischen Bundesamtes beschäftigt, die alle sehr komische und unterschiedliche Aussagen mit unterschiedlichen Einheiten und Co. Quasi verbinden. Und zwar muss man ja bei den Energiebilanzen, vor allem in Deutschland, erstmal grob zwischen, was ist eigentlich verbraucht, also was verbrauche ich an Energie wirklich und was erzeuge ich an Energie, unterscheiden. Und da ist der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, oder der wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist, dass rund 60% der erzeugten Energie gar nicht im Verbrauch quasi ankommt. Und Verbrauch ist das definiert, was wir eigentlich als produktive Gewerbe bezeichnen. Also Marco, wie du gesagt hast, der Kühlschrank zu Hause oder die Produktion von einem Stück Butter oder wie auch immer. Sondern 60% dieser erzeugten Energie, oder die ist ja auch nur gewandelt, man kann ja keine Energie erzeugen, die geht einfach in Verluste und Umwandlungseffekte rein. Das ist zum einen dann Abwärme in irgendwelchen Leitungen, wenn es durch eine Hochspannungsleitung oder so geht, aber auch quasi der energieerzeugende, der energieerzeugende Industriezweig selbst braucht natürlich auch Energie, um immer weiter Energie zu erzeugen. Und da steckt quasi diese 60% drin. Von diesen 100% erzeugter Energie, die wir in Deutschland jetzt benutzen, sind insgesamt gesehen 75% importiert und 25% im Eigenbedarf hergestellt. Und das ist wichtig nochmal zu betonen, es ist Energie. Das heißt, zum Import zählt auch sowas wie Kohle, Gas oder Öl. Also die Rohstoffe selbst, die werden quasi in einer Energieeinheit aufgenommen und gemessen. Und in der Eigenherstellung, da ist dann sowas dabei wie ganz klassisch Solarzellen, die sind natürlich dann lokal und erzeugen bei uns die Energie, oder auch Biomasse. Und der Energieverbrauch, also dieses 25-75%-Verhältnis, finden wir jetzt nicht im Energieverbrauch wieder. Das heißt, wenn ich mir jetzt nur anschaue, wie viel Energie verbrauche ich eigentlich in produzierenden Gewerben, also minus den Verlusten, die in der Industrie draufgehen, dann bin ich bei rund 36% Öl. Das ist sowohl Energieerzeugung als auch Wärme, wobei Öl zum großen Teil in Wärme umgewandelt wird. Rund 20% erneuerbare Energien, da sind alle Quellen dabei, die wir so kennen, also Solar, Geothermie, Wasserkraft, Windkraft, was sonst noch so gibt, Biomasse, ein unheimlich großer Anteil. Und der Rest verteilt sich dann auf Gas, Kohle und seit dem Atomausstieg eigentlich gar nicht mehr auf die Nuklearkraft mit ungefähr 1% im Energieverbrauch. Und das führt dazu, dass wir insgesamt in den letzten Jahren eigentlich eine relativ positive Wende im deutschen Markt gesehen haben, und zwar hin zu den erneuerbaren Energieanteilen, die relativ stark gestiegen sind, aber gleichzeitig auch und vor allem seit dem Krieg in der Ukraine die Erzeugung von mehr Energie durch Kohle gesehen haben als Begleiteffekt, der quasi durch den Wegfall der Gas- und Ölimporte passiert ist. Und ja, das ist jetzt eher eine technische Darstellung des Ganzen, aber es zeigt ganz gut, wie sehr vernetzt doch eigentlich diese ganzen Phänomene wie Wirtschaft und Energie sind, denn es kommt auch Politik und Diplomatie mit dazu, und die Gesamtkette ist tatsächlich gar nicht so trivial, wie man sich es eigentlich vorstellen würde.
Jetzt ist natürlich eine Außenseiterfrage, die sich irgendwie automatisch stellt. Du sagst, der größte Energieanteil geht an Öl, also 36%, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Zählt da jetzt auch der Verkehr dazu, weil der ist ja einer der Hauptverbraucher von Öl, oder geht es hier wirklich um Ölheizungen und um das Verheizen von Öl jetzt im Sinne von Heizrohren?
Um alles, also auch quasi das, was Raffinerien verbrauchen, um daraus Kraftstoff herzustellen, sowie die Kraftstoffe selbst. Also da ist wirklich alles mit drin, der Gesamtenergieverbrauch des Landes quasi. Und deshalb ist die Bilanz auch so ein bisschen undurchsichtig, weil das alles in quasi Energieeinheiten gemessen ist und man nicht mehr so richtig pro Sektor aufteilen kann. Wir wissen aber, dass der Gesamtenergieverbrauch im Industriesektor der größte ist. Also bei rund 30% des Gesamtenergieverbrauchs wird durch die Industrie verbraucht, und ungefähr genauso viel, ein bisschen weniger, kommt dann auch mal auf Verbrauch durch Verkehr und Transport. Da zählt dann aber auch die Bahn dazu. Das ist dann nicht nur das Kraftfahrzeug quasi.
Und du hattest es ja eben schon angesprochen, also Atomkraft ist im Prinzip im deutschen Energiemix, zumindest von dem, was wir produzieren, inzwischen nichts mehr vorhanden. Aber auch davor war ja die Position relativ klein. Also 7% war die Zahl, die ich da gefunden habe. Gerade deswegen natürlich auch interessant, dass es so eine hohe Welle geschlagen hat. Generell natürlich der Ausstieg, aber vor allem auch der Skandal jetzt ums Wirtschaftsministerium und Robert Habeck ganz momentan. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal einen kurzen Überblick, worum es bei dieser ganzen Diskussion überhaupt geht. Und zwar werfen die Medien dem Bundeswirtschaftsminister vor, dass eben häufig ja die Ergebnisoffenheit nicht gewährleistet wurde bei der Diskussion um das Weiterlaufen der Kraftwerke. Also da gab es Fachexperten im Wirtschaftsministerium, die quasi sich frühzeitig eigentlich für eine Laufzeitverlängerung ausgesprochen haben, der Atommeiler, aber diese Informationen wurden eben nicht weitergegeben. Und naja, letztendlich dann großer Aufschrei von CDU, CSU, dass eben häufig ideologisch dadurch entschieden wurde und man quasi das Ergebnis von dieser ganzen Prüfung im Vorhinein schon wusste. Das Hauptargument natürlich auch immer die fehlenden Brennelemente, aber auch da ist jetzt rausgekommen, der US-Konzern Westinghouse Electric Company, der hat tatsächlich im Frühjahr 2022 dem Wirtschaftsministerium schon angeboten, neue Brennelemente zu liefern. Und auch in einer E-Mail-Korrespondenz mit Frankreich wurde tatsächlich diese Möglichkeit angesprochen, dass Frankreich theoretisch Brennstäbe nach Deutschland liefern könnte. Also quasi so ein bisschen unterschlagen, diese Information, beziehungsweise eben die E-Mail-Korrespondenz beendet. Ja, wirft natürlich ein schlechtes Licht auf das Haus vom Habeck in der Hinsicht. Aber die Frage an euch, wie seht ihr das? Also aus einer wirklich rein ökonomischen Sicht, wir reden zwar hier nur über 7%, wie gesagt, des Energiemixes davor, aber ja, wie weise, wie klug war diese Entscheidung wirklich für die Zukunft, zu sagen, man steigt komplett aus der Kernkraft aus?
Gut, in Wahrheit ist es eigentlich eine Zwei-Momenten-Diskussion. Der erste Moment, den gab es damals in 2011 bei der grundsätzlichen Entscheidung für den Atomausstieg, die man im Rahmen der Fukushima-Katastrophe und der Bundestagswahlen in Baden-Württemberg damals so getroffen hat, auf Bundesebene, durch die CDU getrieben maßgeblich. Und der zweite ist jetzt das hier, was du erwähnt hast, die sehr intensiven Diskussionen in den letzten 2-3 Jahren, vor allem seit dem Russland- und Ukraine-Krieg, über das Abschalten der letzten 3 oder 4 verbleibenden Kraftwerke, die noch in Deutschland stehen. Und da gab es ja ewige Talkshows über irgendwelche Brennstoffstäbe, die geliefert werden konnten oder nicht. Ist vielleicht aber auch gar nicht so relevant am Ende. Aus ökonomischer Sicht und aus ökologischer Sicht muss man eigentlich sich die zwei Sachen mal anschauen und überlegen, was das Gesamtziel unseres Landes eigentlich ist. Also wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen wollen zum Beispiel, oder auch viele andere Klimaabkommen, die es geben wird, oder uns sogar noch ein eigenes selbsterlegtes Ziel geben für die Reduktion der CO2-Emissionen, dann ist der günstigste Weg, es zu tun, ganz klar der über die Kernkraft. Also wenn man sich das anschaut, wenn ich 1% der Gesamtemissionen meines Landes verringern will, dann kann ich das mit ungefähr 7.000 US-Dollar tun, die ich in erneuerbare Energien investiere oder 3.500 US-Dollar in die Nuklearkraft. Das heißt, hätte man sich 2011 gegen den Atomausstieg entschieden und stattdessen quasi erneuerbare Energien ausgebaut und gleichzeitig Kohle und Gas runtergefahren, wären wir wahrscheinlich in einer CO2-balancierten Situation günstiger als in der heutigen Welt dastehend. Das ist quasi die langfristige Debatte und meine Position wäre auch, das war eigentlich keine wirklich rationale Entscheidung damals, diese Atomkraftwerke abzuschalten. Man sieht es ja auch an den Mitbewerbsstaaten in Europa, die das nicht getan haben. Für die kurzfristige Situation jetzt gerade ist die Frage eigentlich eine andere, und zwar, wodurch wurde denn der Ausstieg der Atomkraftwerke kompensiert, die seit diesem Jahr abgeschaltet werden? Und die Antwort ist ein bisschen ernüchternd, gar nicht. Das heißt, die Gesamtenergieproduktion in den letzten 2 Jahren ist in Deutschland eigentlich massiv zurückgegangen. Und das ist etwas, was uns sehr bedenklich machen sollte, denn warum geht Energieproduktion zurück? Naja, weil Firmen nicht mehr produzieren. Da sind einmal vor allem die Covid-Effekte langfristig noch mit drin, also durch die Covid-Produktionsniederlegung damals natürlich relativ viele Energieverbräuche reingekommen. Aber auch ein Signal, dass die Industrie an sich entweder energieeffizienter wird, was ich innerhalb von 2 Jahren nicht so ganz glaube, oder aber einfach weniger produziert und wir ökonomisch gesehen in eine wirtschaftlich schlechtere Lage rutschen langsam. Und deshalb die Diskussion um die Nuklearabschaltung selbst ist, glaube ich, relativ irrelevant in dem Ganzen. Klar, das ist jetzt irgendwie ein politisches Problem geworden durch die Leaks mehr oder weniger aus dem Bundesministerium. Aber die eigentliche Frage, die ökonomisch dahinter steckt, ist, rutschen wir nicht langsam in eine verminderte Produktionsfähigkeit des Landes rein und müssten wir uns nicht lieber darüber Gedanken machen?
Man muss das auch aus einer zweifachen hier auch Perspektive sehen. Ich bin da beim Philipp. Die eine ist die Frage, ob man Atomkraftwerke verlängern soll. Das ist nämlich eine Sache. Die andere ist, ob man neue bauen sollte, wie zum Beispiel Frankreich. Denn Atomkraftwerke kommen auch mit ihren eigenen Schwierigkeiten. Zum ersten Mal sind sie sehr, sehr teuer. Also es ist zwar, wenn man sie einmal hat, relativ günstig, sie zu betreiben, das stimmt. Aber der Bau eines Atomkraftwerkes, da sind wir dann relativ bald bei Kosten, die tatsächlich Südafrika, wo hat die überlegt, jetzt in ihrer Energiekrise eines zu bauen. Das sind zwar auch aus anderen Gründen, die Kosten dann dermaßen explodiert, das muss gleicher sein lassen, bevor da überhaupt irgendwas groß gestanden ist. Und das ist kein Zufall, denn die Technologie dahinter ist hochkomplex, wenige können sie erstellen und die Kosten einer Errichtung sind wahnsinnig hoch. Also da reden wir von, in ihren Einschätzungen waren es 80 Milliarden Dollar, einfach einmal so zur Vorstellung. Abgeschrieben wird sowas mindestens auf 30, 40 Jahre und versichert muss werden, muss das auch noch. Also mal so ganz grundsätzlich voraus. Aber die Frage stellt sich natürlich, soll ich jetzt die 4 Kraftwerke abschalten, ja oder nein? Und Philipp hat wahrscheinlich da in Wahrheit die entscheidende Frage einmal jetzt gestellt, und zwar, wenn die jetzt einmal da wären, würde jetzt sich die deutsche Industrie massiv besser dastehen, würde sie viel mehr produzieren? Und ich glaube, die Antwort ist am Ende des Tages dann doch nein. Ich glaube tatsächlich, die Menge an Produktion selber wäre wahrscheinlich da gar nicht so entscheidend. Ob günstige Energie hilfreich ist, natürlich, also günstigere Kosten in der Herstellung sind immer gut und sind natürlich auch ein Faktor, der Firmen darüber entscheiden lässt, ob ich neue Fabriken baue. Aber ob das in dem Fall wirklich die Rettung gewesen wäre, da bin ich ehrlicherweise nicht überzeugt. Und es geht auch ohne AKWs. Österreich zeigt das tatsächlich vor, denn wir haben bis heute einmal es versucht, aber schlussendlich dann nie in Betrieb genommen.
Ja, aber Marco, letztendlich, so wie ich die Situation und vor allem die Diskussion jetzt wahrnehme, geht es auch gar nicht um die Frage der AKWs generell, weil wie gesagt, die haben einen kleinen Teil des Energiemixes ausgemacht. Es geht eher um die Befürchtung, und in meinen Augen ist an der Befürchtung was dran, dass die deutsche Energie- und grüne Transformationspolitik eben sehr ideologisch abläuft und eben nicht ökonomisch effizient immer gestaltet wird, weil anders kann man mir das nicht verkaufen. Du hast gesagt, die Chinesen bauen Atomkraftwerke, ja, aber neben den Chinesen auch die USA, Frankreich, Indien, Russland und selbst Japan, also die quasi die schlimmsten Erfahrungen damit gemacht haben. Und meine Frage ist ganz einfach, können wir uns das überhaupt erlauben, zu sagen, man steigt aus der Atomkraft aus, weil letztendlich ist ein Riesenschlagwort, was die letzten Jahre kursiert hat, ist Risikodiversifizierung. Gerade jetzt nach dem Nord Stream 2 Desaster. Also selbst wenn wir dann über einen kleinen Teil reden, das ist ja komplett entgegen jedem ökonomischen und rationalen Menschenverstand zu sagen, okay, man setzt jetzt nicht nur auf diesen zusätzliche Chance der Atomkraftwerke. Und das ist, glaube ich, das, was mir eher schlecht aufschlägt, dieser doch ideologische Ansatz häufig. Und du hast die großen Kosten der Atomkraftwerke angesprochen, das ist richtig. Aber eine Sache müssen wir auch im Hinterkopf behalten, das ist im Prinzip die Kernkompetenz der Deutschen. Das wissen die allerwenigsten, aber tatsächlich, wenn man sich unsere Exporte in der Nukleartechnologie anguckt, dann exportieren wir anteilmäßig viel mehr an nuklearer Hightech-Technologie im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, wir haben schon häufiger über diesen komparativen Vorteil geredet. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist Kernenergie unser komparativer Vorteil. Und dann zu sagen, okay, wir steigen komplett aus dem Ding aus und wir überlassen das komplett in anderen Ländern, das geht gegen jeglichen ökonomischen Verstand in meinen Augen.
Also ich glaube, kurz im Meer, von der man uns aber trotzdem befreien sollte, ist ja die Vorstellung, dass man da ja besonders unabhängig ist in dem Fall, in dem man Nuklearkraftwerke hat. Ja, man diversifiziert, das ist richtig, aber Uran ist tatsächlich dann doch eine relativ seltene Ressource, die es auch in einigen Ländern der Welt gibt, also zum Beispiel in den USA und in Australien.
Wie zum Beispiel in Sachsen, im Erzgebirge.
Ja, aber das ist nicht ausreichend, dass wenn du das ernsthaft abbauen willst.
Und ich weiß nicht, ob das Uran ist, was du jetzt für die Atomkraftwerke, für die Brennstäbe brauchst, aber...
Das wird nicht reichen. Also da müsstest du tatsächlich in den Niger schauen. Da hat Frankreich jetzt letztens sich mal ordentlich die Finger verbrannt. Die sind da nämlich quasi rausgeschmissen worden. Und die nächste realistische Option wäre Kasachstan tatsächlich und Australien gäbe es noch. Das sind realistische Kandidaten. Die USA sind auch Exporteure, aber die verwenden hauptsächlich tatsächlich für ihren eigenen Gebrauch das Uran, das sie selber abbauen. Spricht also insgesamt eine relativ schwierige Angelegenheit bezüglich Diversifizierung. Also die Vorstellung, dass man da jetzt groß dass man das einfach verfügbar hat und dass das so erneuerbar ist, das ist mal relativ schwierig. Was daran relativ gut ist, da sind wir uns alle einig, die CO2-Bilanz an sich ist relativ sauber. Da stellt, glaube ich, keiner irgendwas in Frage. Schwieriger ist danach, was macht man mit dem Atommüll? Da haben wir leider bis heute keine idealen Lösungen, das ist keine Frage. Und dann wird es halt irgendwann auch wieder mal finanziell teuer, denn das musst du alles erhalten, das musst du versichern, wie gesagt, und das musst du dann auch den Atommüll irgendwo abgeben und das ist alles miteinander mit hohen, hohen Kosten verbunden, wo der Staat dann massiv auch eingreifen muss. Und ob das dann wirklich günstiger ausschaut, ehrlicherweise, so ganz klar wird man das wahrscheinlich nie beantworten können, denn es sind sehr, sehr viele Faktoren drinnen, wo der Staat dann teilweise mit den einzelnen großen Energieunternehmen zusammenarbeitet. Hängt eben davon ab, was dann wirklich das Ziel ist. Und wie gesagt, es ist das eine, sie zu verlängern. Das ist eine Diskussion, die man führen kann. Es ist eine andere, jetzt umzusteigen, zu sagen, man baut im großen Stil Atomkraftwerke.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also quasi die Frage nach dem Wiedereinstieg in die Atomkraft so als Piggyback-Lösung auf die Frage der Verlängerung von 3 Atomkraftwerken zu packen, ist einfach, also das ist zu reißerisch in meinen Augen. Man müsste eigentlich eine ernsthafte Diskussion über die Energiezukunft Deutschlands führen. Das ist für mich völlig legitim und da wäre meiner Meinung nach auch Atomkraft wieder eine Option, wenn man sagt, wir brauchen uns mal ernsthaft Gedanken darüber, wie das in 2050 eigentlich hier funktionieren soll, wie wir quasi unseren Energiebedarf decken, der bis dahin bei der Elektrizität massiv steigen wird. BASF hat erst projiziert, dass allein BASF im Jahr 2050 so viel Elektrizität verbrauchen wird wie die ganze Bundesrepublik heute. Also es sind wahnsinnige Zahlen und wir haben keine Lösung, wie wir da irgendwie an diese Produktionszahlen rankommen sollen. In dem Zuge nochmal neu zu diskutieren, lasst uns moderne Atomkraftwerke bauen, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber jetzt aus dieser 3-Abschaltdiskussion so ein Thema zu machen, das war alles zu ideologisch. Wenn die Partei, die quasi heute das Bundesministerium führt, vor 10 Jahren bei der eigentlichen Entscheidung noch nicht mal in Regierungsverantwortung war, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, also so können wir es nicht aufziehen. Wenn, dann lieber nochmal sauber bilanzieren und gucken, was man in der Zukunft machen will und das nicht in so einer Kurzfristnummer bringen.
Das Problem unterm Strich ist doch, dass wir viel zu viel darüber reden, wie können wir CO2 vermeiden, den CO2-Ausstoß, anstatt wirklich über die eigentlich wichtige Frage zu diskutieren in Deutschland, wie können wir Innovation in Deutschland fördern, die eben einem grünen Wandel, einer grünen Transformation hilft. Und das ist letztendlich in meinen Augen auch ein ganz großes Problem unserer Diskussion. Wird ja hin und wieder aufgegriffen in Talkshows, aber es stimmt ja de facto, dass wir mit unserem deutschen CO2-Ausstoß, wir werden da nichts verändern am Klimawandel. Das Beste, was wir wirklich als Industrienation machen könnten, ist in diese Zukunftstechnologien zu investieren und dass da im deutschen Diskurs eben allein Nukleartechnik nicht mehr als Zukunftstechnologie gesehen wird, ist für mich einfach ein Zeichen dafür, wie wir an der Realität vorbeirennen. Während andere Länder, allen voran zum Beispiel auch die UK, wirklich bessere Kernreaktoren, bessere Effizienz von diesen Brennstäben quasi entwickeln und vor allem auch kleinere Reaktoren, Rolls-Royce ist da ganz vorne mit dabei, ist das ein Zug, den wir wieder komplett verpassen. Und wir haben auch in der Innovationsfolge darüber geredet, es gibt kaum Innovationssektoren, wo wir wirklich noch zukunftsfähig sind. Und da würde ich doch mal sagen, das wäre doch mal was zu sagen, okay, eine saubere grüne Energiequelle oder auch generell grüne Technologien. Aber ja, wenn wir da eben vorneweg schon sagen, da wollen wir noch nicht mal mehr im Rennen mitlaufen, dann macht das in meinen Augen macht das wenig Sinn und spricht eben für einfach eine realitätsfremde Politik.
Aber die UK ist tatsächlich allgemein ganz interessant, aber auch für eine andere Kategorie, nicht nur im nuklearen Bereich, denn tatsächlich ist sie auch ein Vorreiter beim Thema Offshore-Windparks. Tatsächlich, also Großbritannien investiert tatsächlich im größeren Stile über die letzten Jahre hinweg, jetzt durch die Tory Cuts etwas weniger, aber in grüne Energie und die Transformation selber beruht dort nicht nur auf Nuklearenergie und ich glaube, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort in der Hinsicht. Mit einer Energiequelle alleine wird man da schwer durchkommen. Wie gesagt, sie sind tatsächlich europaweit mit großem Abstand die größten Betreiber von Offshore-Windparks. Gut, wenn man sich die geografische Lage und das Wetter in England vorstellt, überrascht das wahrscheinlich die wenigsten. Aber da wäre dann halt auch die Überlegung wert zu sagen, ja, vielleicht wird es Zeit auch für ein paar Offshore-Parks mehr in der Nord- und in der Ostsee. Wie würdet ihr sowas sehen?
Ich muss noch mal kurz zu diesem Thema Innovation und, also ich wäre schon für ein paar Offshore-Windparks, um das kurz zu machen. Ich glaube, das kriegt man auch so hin, dass es nicht total hässlich aussieht. Aber die Frage nach dem innovationserzeugenden Vorteil von quasi der Transformation hin zu grüner Energie, die kann man ja unabhängig von der Frage beantworten, ob man in dem Land, in dem produziert oder geforscht wird, auch diese Energiepolitik verfolgen muss. Du hast es ja gerade angesprochen, Leo, wir sind großer Exporteur für Kernenergie-Know-how. Und das ändert ja erstmal nichts daran, dass wir keine Atomkraftwerke mehr selbst in Deutschland stehen haben, wenn wir diese Sachen trotzdem weiter exportieren. Also wenn andere Länder Sachen bauen und wir weiterhin Anteile haben an diesen Sachen, die in unseren Exporten drin sind, dann haben wir ja weiterhin Technologie-Know-how bei uns in den Firmen.
Und haben aber auch genau die deutsche Hypokratie, mit der wir weltweit bekannt sind. Also weiß nicht, ob
macht
das
ja nichts, solange die Firmen quasi weiter Innovationen liefern, passt es ja. Die Frage wird sein, wie das halt in 30 Jahren ist, ob sie das quasi so halten kann, ohne einen eigenen Heimmarkt, wenn man so möchte. Aber schauen wir in andere Industrien rein. Der deutsche Automobilmarkt jetzt auf Konsumentenseite ist mitnichten der innovationsfreudigste, sondern eigentlich einer der innovationslethargischsten weltweit gesehen. Trotzdem sind wir, also Pi mal Daumen, immer noch relativ gut im Automobil bauen, auch wenn andere Länder stark aufholen. Aber die Hightech-Produkte werden vor allem in China verkauft. Also ich glaube, es sind zwei Fragen am Ende. Wie kriegen wir innovative Firmen im grünen Technologiebereich nach Deutschland? Das ist Frage Nummer eins, die kann man beantworten. Und die zweite Frage ist, wie wollen wir als eigenes Land unsere Energiezukunft gestalten? Ist da CO2-Neutralität und quasi die CO2-Emissionsverminderung das höchste Ziel? So wie es gerade, glaube ich, mehr oder weniger jetzt Konsensus ist in der Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt, oder gibt es da noch andere Ziele? Und genauso würde ich es auch splitten wollen und dann nicht quasi das beide immer 100% mit verknüpfen.
Ich bin ja komplett bei dir, aber ich sehe da keinen großen langfristigen Plan. Das ist mein Problem. Also selbst wenn wir drei uns jetzt zusammensetzen müssten und für die Deutsche Bundesrepublik neuen Energie- und grünen Transformationsplan machen müssten, naja, mein erster Ansatz wäre doch erstmal zu gucken, wo ist unser komparativer Vorteil. In England, okay, haben wir eben gehört, die haben sehr günstige Winde und vor allem nebenbei, das ist auch ein Vorteil von der Insel, relativ flache Küsten. Also das Meer ist nicht so tief, 100, 200 Meter nach draußen. Das ist ein bisschen anders, wenn du dir die Nordsee in Deutschland zum Beispiel anguckst. Und ja, in der Hinsicht quasi einfach in Deutschland mal zu überlegen, was wären denn unsere Stärken, und da würde man relativ schnell darauf kommen, dass ja vielleicht Solar nicht so sinnvoll ist, sowohl in der Produktion von Solarenergie als auch tatsächlich schlussendlich von den Solarpanels, weil das wurde Anfang der 2000er Jahre schon mal versucht mit großen Subventionen und letztendlich über 5-6 Jahre aufrechterhalten in wirklich hohen Subventionsmaßen. Und was ist das Ergebnis davon? Die ganze Solarindustrie ist nach China abgewandert. Anderen europäischen Ländern ist es ähnlich ergangen. Also was ich damit sagen will, ist, hier wird in meinen Augen zu wenig wirklich darauf geguckt, was kann langfristig eine Strategie sein und in welchen grünen Zukunftstechnologien wollen wir strategisch Fuß fassen wollen. Und letztendlich kommt dann eben da so ein Schlinger-Zickzack-Kurs raus, wo man mal aus der Atomkraft aussteigt, dann will man wieder einsteigen. Also es macht eben alles keinen kohärenten Sinn in meinen Augen.
Ja, wobei mir schon eines auch hier auffällt. Also sehr viel wird hier von einem nationalen Plan gesprochen, nationaler Energie, national hier, national da. Das finde ich dann doch manchmal etwas ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Wir sind ja alle in der Europäischen Union und die Vorstellung, dass wir uns auch in der Hinsicht gut spezialisieren könnten, auch innerhalb der Union, und obwohl natürlich bei Netzen, je weiter man entfernt ist, umso mehr Energie verloren geht, also verloren geht sie nicht, wir wissen alles, sie wird umgewandelt, das haben wir mittlerweile schon gehört, aber sie geht halt für den Endnutzer, sage ich jetzt einmal, verloren. Aber dass man hier mal sich stärker auch an eine Vernetzung überlegt, zu sagen, man hat eine europäische Strategie, ich glaube, das wäre schon sehr, sehr viel wert, denn der Bedarf an Solarenergie ist auf jeden Fall hoch, aber halt die Produktionsmöglichkeiten sind nicht überall gleich hoch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass hier gerade mit länderübergreifenden Projekten, wo zum Beispiel auch dann einzelne EU-Fonds wirklich zusammengelegt werden, dass einzelne Staaten auch da hinein investieren und Anteile haben, auch auf fremdem Territorium zum Beispiel, warum nicht ein österreichischer Anteil an einem spanischen Solarpark? Ich persönlich sehe da jetzt eigentlich kein Problem damit. Die technologischen Fragen sind natürlich andere, aber vom Potenzial her, finde ich, wäre das auf jeden Fall spannender und auch zielführender als diese nationale Strategie. Also ich persönlich hätte lieber eine europäische Strategie statt 27 Energiestrategien. Ich halte das für wesentlich effizienter.
Aber Marco, schau, es klappt ja noch nicht mal in Deutschland, in der föderalen Bundesrepublik, also wo quasi der Strom aus den Windparks in Schleswig-Holstein erzeugt wird und dann nach Bayern über die Riesenleitung runter verschifft werden muss. Selbst hier sind wir uns ja uneinig, wo dann die Energie erzeugt werden soll und wo sie dann am Schluss verbraucht wird. Atomkraft war ja nochmal ein ganz anderes Problem. Wo bauen wir die Atomkraftwerke hin? Und keiner will sie haben, geschweige denn die Lagerstätten. Also es klappt ja selbst auf deutscher Ebene nicht. Also da wäre ich sehr vorsichtig, dass das auf europäischer Ebene überhaupt ein Ansatzpunkt sein könnte. Aber du hast es schon angesprochen, generell die Investitionen natürlich auf nationaler Ebene, die öffentlichen Investitionen, die es braucht, die sind immens. Also McKinsey zum Beispiel in einem relativ bekannten Report, der letztes Jahr rausgekommen ist, schätzt generell den Investitionsbedarf auf 8 bis 10 Billionen Euro, also den weltweiten Investitionsbedarf. Das ist das Doppelte des deutschen BIPs. Und ist natürlich die Frage, wer investiert da? Sind das private Investoren? Ist es am Ende der Staat, der natürlich da unter die Arme greifen muss? Und ja, ich glaube, die Krux an der ganzen Sache, natürlich, der McKinsey Report merkt auch an, dass netto über einen ganzen langen Zeitraum gesehen, das natürlich ein gutes Investment ist. Also wie ein bisschen mit LED-Leuchten, ne? Die sind zwar teurer, wenn man sie heute kauft, aber die haben längere Laufzeiten mit niedrigerem Energieverbrauch. Das heißt, es rechnet sich am Schluss, aber das ändert nichts daran, dass eben diese 8 bis 10 Billionen Euro aufgebracht werden müssen, und zwar in der kurzen Frist. Und ja, letztendlich haben wir da in Deutschland ein Problem mit Direktinvestitionen, mit privaten Investitionen. Ich sehe da eher mau in der Hinsicht.
Ja, wobei tatsächlich vielleicht Deutschland und Industrienationen bei sowas ja dann doch, sagen wir so, arbeiten können, im schlimmsten Fall, indem sie Staatsschulden aufnehmen, die dann projektgebunden sind. Sowas gibt es ja. Auch so spezielle Green Bonds, mit denen wird seit neuestem gearbeitet. Das heißt, das sind im Grunde Staatsschulden, die aufgenommen werden und bei denen klar gesagt wird, das verwenden wir für grüne Technologie, für die grüne Transformation. Das läuft auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Zinsen, die die Staaten darauf bezahlen, sind in vielen Fällen dann doch deutlich niedriger. Ungarn wäre so ein Fall. Aber wo es dann wesentlich kritischer wird, sind dann eben Länder, die finanziell und auch an den Finanzmärkten es etwas schwerer haben, insbesondere Entwicklungsländer. Und allein schon aufgrund der demografischen Änderungen dort wird sich auch der Energiebedarf dort massiv erhöhen. Und da wird sich eben die Frage stellen, wie bringen wir es auch dort zu Gange, gewissermaßen, dass wir sagen, gut, dort können wir auch, sei es Solar, sei es Windkraft, sei es wie auch immer, die Energietransformation auch dort gestalten. Und da wird es dann wesentlich kritisch und da gibt es noch verschiedene Debatten, wie man das genau angehen soll. Aber wirklich eine Lösung haben wir leider noch nicht. Und da mache ich mir fast mehr Sorgen.
Ja, ich glaube, die Entwicklungsländer und die Energieentwicklung dort, das wird auf jeden Fall noch eine große und zu klärende Frage sein, wie man damit auch als quasi entwickelte Welt umgeht. Was pusht man dort an Technologien eigentlich in diesen Ländern? China macht es ja relativ gut vor. Was heißt relativ gut? China macht etwas vor im Sinne von, sie pushen in Afrika verschiedene Technologien zur Energieerzeugung, wie auch weitere Direktinvestments in die afrikanische Wirtschaft und die dortige Industrie. Die Frage aber quasi nach dem deutschen Problem ist ja eigentlich eine Frage, an der wir oft vorbeikommen in diesem Podcast, nämlich an der Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie. Denn man muss sich ja überlegen, wenn wir das Geld nicht investieren, also wenn wir es nicht schaffen, dieses Geld aufzubringen, wie viel kostet es uns dann eigentlich quasi auf dem alten Energiemix, wenn man so will, herumzusitzen? Ja, die Kosten des heutigen oder des alten Energiemixes, die werden ja nicht günstiger durch den Emissionshandel zum Beispiel, der CO2-Emissionen immer teurer macht im Grunde für die Wirtschaft, so wie andere Mechanismen. Man hat es in Frankreich gut gesehen, die auch da in den letzten Jahren versucht haben, viele neue Steuern auf Emissionen quasi einzuführen. Und deshalb, ja, 4 bis 6 Billionen Euro ist eine Menge Geld, aber wahrscheinlich, und das ist dann der wichtige Nebensatz, im Long Run günstiger als es nicht zu tun. Die Frage, wie man in Deutschland jetzt neue Investitionen generieren kann, ist dann eher die Frage, was macht uns als Land eigentlich noch attraktiv für auch Foreign Direktinvestitionen, also aus anderen Ländern, die bei uns noch etwas Geld hier einbringen wollen.
Ja, und du gibst auch ein ganz ausgezeichnetes Stichwort, und zwar den Emissionshandel der EU, also der sogenannte EU ETS. Klingt mir wieder etwas kompliziert und wie so oft bei der Europäischen Union ist es das auch. Aber die Geschichte dahinter ist eigentlich gar nicht mehr so komplex. Und zwar hat man sich innerhalb der Europäischen Union auf eine Obergrenze sozusagen festgelegt an Treibhausgasen, die ausgestoßen werden können. Und diese sollen dann im Laufe der Zeit abgesenkt werden, so dass man bis 2050 das Ganze auf null reduzieren soll. Die CO2-Neutralität, von der wir oft sprechen. Und eine der Möglichkeiten, wie man so etwas steuern kann gewissermaßen, obwohl es keine Steuer ist, sind sogenannte Zertifikate. Und Zertifikate laufen dann wie folgt ab. Im Grunde bekommt jeder Staat eine Menge an Zertifikaten, die sozusagen den Verbrauch von CO2, den Ausstoß von CO2 erlauben, wenn man so will. Und der Staat kann dann je nach Wille sie entweder vergeben oder versteigern. Und die Unternehmen dürfen dann, wenn sie so ein Zertifikat sozusagen in der Hand halten, nehmen wir an, ein Zertifikat ist eine Tonne. Ich habe so ein Zertifikat in der Hand als Chef einer Fabrik. Ich kann dann eine Tonne CO2 verblasen. Allerdings habe ich dann als Fabrikchef auch noch eine Alternative zur Hand. Ich kann nämlich dieses Zertifikat an jemanden anders verkaufen oder Teile davon. Und wenn ich selber in der Lage bin, um weniger CO2 zu produzieren. Und die Idee der EU jetzt dahinter ist gewissermaßen, die Anzahl der Zertifikate, die da draußen sind, Stück für Stück zu reduzieren. So dass der Bedarf für diese Zertifikate sozusagen immer größer wird. Weil damit ich ja eine Tonne produzieren kann, brauche ich ja noch immer ein ganzes Zertifikat. Und das Ganze hat sich tatsächlich sozusagen zum Vorreiter eines globalen Systems der CO2-Bepreisung entwickelt tatsächlich, denn es ist wahrscheinlich bis heute eines der konkretesten und erfolgreichsten Produkte in diesem Bereich. Kommt mit gewissen Stärken, denn unter anderem wissen wir damit auch schon im Voraus, wie viel CO2 wir ausstoßen in einem Jahr. Tatsächlich allerdings können wir diese Preisausschläge bei sowas nie garantieren. Das ist ein bisschen anders zu einer Steuer, die ich stattdessen eintreiben könnte, bei der nämlich wüsste ich zwar, wie viel Geld sozusagen das Verblasen einer Tonne CO2 kostet, aber da wüsste ich eben nicht, wie viel CO2 tatsächlich ausgestoßen wird. Nun denn, aber wir kommen jetzt tatsächlich einen Schritt weiter. Die EU hat sich nämlich den nächsten Schritt überlegt, was machen wir denn eigentlich mit Produkten, die aus dem Ausland kommen und die dem ganzen Zertifikate nicht unterliegen?
Ja, weil du hast ja komplett recht. Eine Sache muss klar sein, das muss ein geschlossenes, globales System ja letztendlich sein, weil wenn du hier die höchsten Preise für CO2 hast, dann hilft es nicht viel, wenn du irgendwelche europäischen Unternehmen hast, die dann eben die Produktionsschritte, die besonders CO2-intensiv sind, einfach ins Ausland verlagern. Genau, und die Idee von der EU ist quasi, einen sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism einzuführen, also auf Deutsch Grenzausgleichssystem, so wird es, glaube ich, genannt. Und die Idee ist quasi einfach, ja, letztendlich ein bisschen eine protektionistische, ist zu sagen, okay, jedes Produkt, was hier importiert wird in die Europäische Union mit einem besonders hohen CO2-Fußabdruck, wird quasi mit einem, ja, eine Art Strafzoll belegt, wenn es aus einem Land kommt, was ja keinen CO2-Preis hat. Und die Idee letztendlich ist eben, einmal die anderen Länder natürlich zu incentivieren, selbst einen CO2-Preis einzuführen, weil dann wirst du ausgenommen aus diesem Carbon Border Adjustment Mechanism. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die anderen Länder zu intensivieren oder die Unternehmen in diesen Ländern CO2-sparender zu produzieren. Und ja, letztendlich, es wird, glaube ich, so gestaffelt aufgebaut. Also im Moment, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, also wirklich die großen CO2-Emittenten, da ist der CBAM schon aktiv. Und ich glaube, bis 2026 soll er dann erweitert werden. Und ja, letztendlich bleibt natürlich die Frage, wie weit man überhaupt beurteilen kann, wie CO2-intensiv die Produktion von gewissen Produkten ist. Also ich sage mal so, das ist wirklich ein Prototyp, den die EU da entwickelt, und man darf gespannt sein, ob es am Schluss funktioniert. Aber generell diese Richtung zu sagen, okay, man geht weg von einer staatlich gelenkten grünen Transformation hin zu den Unternehmen, die Souveränität geben und ihn im, ja, mit einem impliziten CO2-Preis quasi Leitplanken an die Hand geben, ist in meinen Augen schon die richtige Strategie.
Wie schwierig das allerdings mit dem Messen ist, kommt gerade jetzt auf, weil tatsächlich mit 2025, 2026, so ganz steht das noch nicht fest, sollen auch landwirtschaftliche Produkte in den CBAM aufgenommen werden. Und da gibt es ein ganz kurioses Beispiel. Tatsächlich gibt es da ganz große Kritik aus Südamerika, nicht ganz zu Unrecht. Denn damit ich erfahre, wie viel CO2 ich in der landwirtschaftlichen Produktion ausstoße, brauche ich Satellitenbilder. Gut, so weit, so unspektakulär. Blöderweise verwenden aber im Grunde alle Staaten außerhalb der Union ein anderes Satellitensystem als die Europäische Union zur Messung von Klimadaten. Und damit erstellt sich dann das Problem, wie tatsächlich besteuern wir das, denn die EU hat eigentlich fix vorgelegt, dass es genau dieses Satellitensystem sein soll. Und so blöd das klingt, tatsächlich könnte es tatsächlich sogar zu einem Prozess vor der WTO kommen, wo es nur um Satellitensysteme geht. Und ich glaube, das zeigt schon, wie komplex in Wahrheit das ist. Also das Ganze klingt jetzt an sich relativ harmlos. Zertifikate, die von einem Land ins andere gegeben werden, Steuern, die man zahlen muss, klingt jetzt per se noch nicht so kritisch, aber es ist in Wahrheit zum einen, es ist extrem viel Geld im Spiel, und zum anderen sind die Themeninhalte selber unglaublich komplex.
Aber lasst mich doch zum Schluss nochmal eine Frage in die Runde stellen. Wir haben jetzt heute verschiedene Ansätze von der Europäischen Union, von europäischen Ländern eruiert, die in eine richtige Richtung zumindest aus einer grünen Hinsicht gehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht wegzuleugnen, dass wir extreme wirtschaftliche Probleme haben in Deutschland, aber damit auch in der EU, weil Deutschland letztendlich der Motor der EU-Wirtschaft ist und wir mit Deindustrialisierung zu kämpfen haben. Wir hatten es eben angesprochen, die Direktinvestitionen in Deutschland, also die Netto-Direktinvestitionen, sind inzwischen wirklich das sechste oder siebte Jahr in Folge negativ. Das heißt, es strömt mehr Investitionsgeld aus Deutschland raus, als dass Leute wirklich gewillt sind, in Deutschland zu investieren. Das ist an sich jetzt vielleicht noch kein ganz beunruhigendes Kriterium, aber in Kombination mit den anderen Faktoren, natürlich auch allen voran den politischen, wenn du da das Erstarken der populistischen Parteien in Deutschland oder jetzt auch in der EU-Parlamentswahl Anfang Juni siehst, dann gibt es einem doch zu denken. Und deswegen die Frage in die Runde, kann man sagen, die grüne Transformation ist, ja, wenn, um nicht das Wort gescheitert zu benutzen, nicht auf dem richtigen Weg in Europa, weil wenn man es daran festmacht, wie sehr die grüne Transformation hier ein Exportschlager ist, dann muss man doch ganz klar sagen, nicht sonderlich, weil wenn man sich mal in die Rolle von Entwicklungsländern oder Schwellenländern versetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da der ein oder andere sagt hier, das ist ein Modell, was wir auch bei uns übernehmen sollten. Also Inwieweit muss man da das Ganze beurteilen, um den Erfolg einzuschätzen?
Man sollte nicht vergessen, dass diese ganze Geschichte um die grüne Transformation ernsthaft gesehen eigentlich noch nicht mal 10 Jahre alt ist. Und das Pariser Klimaabkommen 2015 war für mich zumindest so als interessierter Leser von Zeitungen der erste große Meilenstein, in dem man wirklich wahrgenommen hat, da passiert eigentlich was. Jetzt sind wir 9 Jahre später quasi in der Welt und von einem Scheitern oder Gelingen dieser eigentlich wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Jahre lang dauernden Aufgabe zu sprechen, ist auf jeden Fall zu früh. Die Frage, die man eigentlich stellen muss, ist ja, was ist ursächlich für das Abklicken der ökonomischen Stärke von Europa? Ist das die grüne Transformation, die jetzt in 2015 vielleicht angefangen hat? Und das sind also ganz andere Faktoren, die wir übersehen haben in den letzten 10 Jahren, die dazu führen, dass wir als produzierende Gewerbe immer weniger innovativ und immer weniger Anteile am Gesamtmarkt haben. Und ich sehe es eher so, dass die grüne Transformation wahrscheinlich noch gar nicht richtig angefangen hat. Denn die großen Entscheidungen, die großen Fragen, denen haben wir uns noch nicht gestellt. Was machen wir eigentlich mit Zement zum Beispiel? Zement ist ein Riesenprodukt auch in Deutschland, das wir hier oft herstellen. Großer CO2-Emittent. Und man könnte sich durchaus überlegen, schaffen wir es da irgendwie was Intelligenteres zu machen? Ich glaube, 10% des Gesamt weltweiten CO2-Emissionsanteils gehen auf Zement und dessen Produktion zurück. Da muss es irgendwann eine Lösung für geben, wenn man quasi die Klimaziele ernst nimmt. Und die ganzen Perioden, die wir gerade durchleben, sind für mich zumindest aus Sicht Klima und grüne Transformation gesehen, also weniger ökonomisch, auf jeden Fall erstmal nur Höhen und Tiefen, die sich im Mittel in 50 Jahren im Rückblick irgendwann ausgleichen werden. Die Frage nach der ökonomischen Langfristigkeit von Europa kann man, glaube ich, nicht mit der alleinigen Antwort als die grüne Transformation wird schon richten, beantworten. Da gehören mehr Sachen dazu. Da gehört vielleicht auch eine Akzeptanz dazu, dass wir viele Sachen einfach nicht mehr machen sollten, dass man die Deindustrialisierung, wie man sie in England gesehen hat, vielleicht auch in 10, 20 Jahren in der Europäischen Union verbreiteter hat. Also ein Weg hin zur Service-Based Industry, also weniger produzieren, mehr Dienstleistungen erbringen. Und ja, aus meiner Sicht auf keinen Fall gescheitert, gerade mal angefangen. Und ich bin tatsächlich relativ optimistisch, dass wir da in Zukunft auch was Gutes hinbekommen werden. Vielleicht nicht politisch, vielleicht nicht auf europäischer Ebene, aber so viel Vertrauen habe ich schon noch in einige findige Geister in den Unternehmen, die sich intensiv damit auseinandersetzen werden, wie man das gut gelingen lassen kann.
Ja, ich würde es auch in 2 Teile stellen, tatsächlich am Ende des Tages. Die eine ist die ökonomische. Also die grüne Transformation, die findet statt. Investitionen in diesen Bereichen finden statt. Man denke nur an den Finanzsektor und die Debatten rund um ESG. In Wahrheit ist der Teil I davon ja auch nur nichts anderes als grüne Transformation. Und grüne Transformation wird jeden Sektor erreichen. Ich glaube, als Europäische Union macht es nur Sinn in Anbetracht dessen, dass das ein globales wirtschaftliches Phänomen ist, das stattfinden wird, macht es nur Sinn, auch da dabei zu sein und möglichst weit vorne mitzumischen und zu schauen, dass man da technologisch voll auf dem Stand ist. Alles andere wäre in meinen Augen vollkommen verrückt, sage ich auch ganz ehrlich. Insofern bin ich da beim Philipp, dass man sagen, die grüne Transformation fängt erst an, aber man sollte definitiv darauf achten, dass man auch da voll dabei bleibt. Alles andere ist, wie gesagt, in der Hinsicht sehr fragwürdig. Die andere, dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, was sollen Entwicklungsländer dazu sagen? Das kommt ein bisschen zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube nicht nur, dass wir eine ökonomische Pflicht haben oder dass es ökonomisch sinnvoll wäre, sondern dass es auch ein bisschen eine moralische Frage ist. Denn am Ende des Tages, die Industrialisierung, die stattgefunden hat, die hat vor allem im Westen ursprünglich stattgefunden. Die ersten Profiteure waren im Westen, also sagen wir mal Europa und die sogenannten Neo-Europes nennt man das in der Wirtschaftsgeschichte, also USA, Australien zum Beispiel oder Kanada. Und jetzt dann sich da, muss man sich dann auch gewissermaßen etwas Verantwortung übernehmen, denn der CO2-Ausstoß, der historische, ist bei uns dann doch überproportional hoch gewesen, dass man dann sagt, ja, wir versuchen dann entsprechend auch die grüne Transformation einzuleiten und einzelnen Staaten zu helfen, dass sie sich weiterentwickeln können, ohne dass sie eben große Verluste machen können, wenn sie selber eben nicht so weit sind, indem wir ihnen Technologie zur Verfügung stellen, indem wir ihnen Finanzierungsmöglichkeiten, die günstig sind und die für sie angenehm sind, zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch nicht nur eine ökonomische oder politische, sondern auch durchaus eine moralische Frage.
Ja, wenn ich das so höre, ich glaube, ich bin der Pessimistischste in der Runde, in der Hinsicht zumindest, weil ich mir auch nicht so sicher bin, ob da Kausalität eine Rolle spielt, ob quasi die Umstellung der grünen Wirtschaft quasi letztendlich für die Deindustrialisierung verantwortlich ist. Die Leute gucken und sehen, dass die Phänomene gleichzeitig stattfinden und dass da natürlich Geopolitik auch eine große Rolle spielt, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, um dann eben die Lust auf eine grüne Transformation zu mindern bei vielen. Und der zweite politische Punkt ist, man kann ja auch nicht leugnen, dass diese Transformation mit vielen Verteilungskämpfen einhergeht. Also alleine, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, McKinsey schätzt, dass um die 200 Millionen Jobs entstehen, aber auch 185 Millionen Jobs zerstört werden. Also ein Saldo an neuen Jobs, aber trotzdem diese alten Leute, die werden erstmal aus ihrem Job rausgedrängt und das kreiert Unruhen und Probleme. Und ja, letztendlich aus der Populismusforschung wissen wir, dass auch vor allem regional gesehen abgehängte Industrieregionen, die eben nicht in dieser grünen Transformation mithalten konnten, vor allem Populismus affin und zugewandt waren. Von daher wichtig ist, dass man dann eben die Leute mitnimmt und die dementsprechend kompensiert für diese Verteilung, die jetzt neu definiert werden müssen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine unheimlich spannende Lebenszeit von uns dreien, würde ich sagen. Ich glaube, wir werden die grüne Transformation so als größte politische Veränderung und ökonomische in unserem Leben auf jeden Fall begleiten und in einem kleinen Maße auch mitgestalten durch unser individuelles Verhalten. Nichtsdestotrotz werden wir uns in der nächsten Folge um ein paar jetztzeitigere Themen widmen. Und zwar haben wir es eben schon angeschnitten, es geht um die Europawahlen und vor allem auch um das politische System Europa. Wie funktioniert das eigentlich? Warum ist sowas wie eine europäische Abstimmung rund um die grüne Transformation und auch den Energiemarkt so schwierig? Haben wir heute andiskutiert. Und mit den bevorstehenden Europawahlen im Juni, wie funktioniert eigentlich das ganze System dort? Wer hat eigentlich noch das Sagen und wie groß ist der Einfluss von der EU auf den Rest der Welt? Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank für die heutige Folge und macht's gut.
Des Pudels Kern, der Podcast.